Ich sitze hier mit Madeleine Petrovic, Spitzenkandidatin der Liste Petrovic, heute hier am Keplerplatz, einem Hotspot, wie man so schön sagt in den Medien. Frau Petrovic, was ist denn nochmal, abgesehen jetzt vom konkreten Anlass dieser Veranstaltung, das Ziel Ihres Antritts bei den Nationalratswahlen und wie zufrieden sind Sie jetzt mit dem Wahlkampf? Es sind ja nur noch knapp eine Woche bis zur Wahl.
Ja, das Ziel ist ganz klar der Einzug in den Nationalrat. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt schon den Erfolg, dass wir, glaube ich, doch Aufmerksamkeit erregt haben und dass wir viele Statements bekommen haben aus der Bevölkerung. Und wie immer diese Wahl ausgeht, es wird uns weitergeben. Also wir machen weiter, wir haben ja erst im Mai gegründet und es ist klar, dass es eine Zeit dauert, bis so eine neue Liste bekannt wird. Aber wir machen auch immer weiter, wir verfeinern unser Programm und daher, wie immer die Wahl ausgeht, es wird die Liste Petrovic oder vielleicht wird es dann auch einmal anders heißen, das war ja jetzt nur für den Wahlkampf, die wird es weitergeben.
Der heutige Tag steht im Zeichen des Themenkomplexes Migration und Integration. Heute am Vormittag haben Sie bei einer Pressekonferenz erstmals, so kann man sagen, die Positionierung Ihrer Liste da auch vorgestellt. Jetzt ist das Thema Migration ein so zentrales in diesem Wahlkampf. Wir haben jetzt noch knapp eine Woche bis zur Wahl. Warum ist die Positionierung da so spät erfolgt?
Naja, wie gesagt, die Partei wurde am 14. Mai gegründet. Und wir mussten ja gleich mehreres gleichzeitig machen. Das heißt, in die Bundesländer fahren, auch Leute suchen. Wir mussten ja zuerst auch noch diese 2600 Unterschriften sammeln. Also das war fast die Quadratur des Kreises. Wir mussten mehreres gleichzeitig machen und haben natürlich intern einerseits schon klare Vorstellungen gehabt, was wir wollen. Aber gerade bei der Migration und Integration war es schon auch notwendig, das schriftlich niederzulegen, damit einerseits auch die Leute, die zu uns kommen wollen, wissen, wofür wir stehen. Und zum anderen, dass es natürlich dann auch ein Programm ist für einen Einzug ins Parlament.
Was sind denn jetzt die Kernpositionen zu diesem Themenkomplex? Vielleicht möglichst kompakt und kurz, wie es halt möglich ist, zusammengefasst.
Also es soll eine Trennung von Asyl und Migration geben. Beim Asyl hat sich die Realität geändert. Das, was es früher gab, eben den eisernen Vorhang und die individuellen Gelegenheiten zu fliehen, wo dann jeder herzlich willkommen geheißen wurde, wenn es wieder an der eiserne Vorhang gefallen ist, da gab es dann mehr Leute und dann war natürlich auch die Haltung eine andere. Außerdem muss es ja um politische Verfolgung gehen, nicht um wirtschaftliche Ursachen oder auch Krieg ist eigentlich in der Form keine Fluchtursache nach der Genfer Konvention. Es gibt nach wie vor Menschen, die politisch verfolgt werden, religiös verfolgt werden oder Frauen, die, weil sie Frau sind, nicht Bildungswesen teilnehmen können und so. Das ist in meinen Augen eine echte Fluchtursache. Und da muss es faire, kurze Verfahren geben. Wenn der Staat es nicht schafft, diese Verfahren kurz und schnell abzuschließen, dann muss man sich überlegen, was mit diesen Menschen ist. Denn wenn ich Menschen zum Beispiel in einem Erstaufnahmelager, in einem Erstaufnahmeeinrichtung habe und ihnen nicht erlaube, irgendeiner sinnvollen Tätigkeit nachzugehen, dann kann aus Langeweile auch jeder Blödsinn entstehen. Ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass Menschen nach etwa 4 bis 6 Monaten, wenn die Republik nicht in dieser Zeit das Verfahren abschließen kann, dass sie die Möglichkeit bekommen, zu arbeiten oder jedenfalls einer Beschäftigung nachzugehen. Sie können ja auch beispielsweise in einem Verein, in einem Tierschutzhaus sinnvolle Arbeit leisten. Das wäre der Bereich des Asyls. Und es muss irgendwelche Obergrenzen geben, die sich danach bemessen, zum Beispiel wie viele Betten wir haben, wie viele Aufnahmeeinrichtungen. Und das ist eine europäische Aufgabe. Es darf auch nicht Italien allein, Lampedusa, da sämtliche Menschen dann dort vorfinden und in ein Verfahren bringen, sondern das ist eine europäische Aufgabe. Und es war in den Dimensionen, wie es bis jetzt meistens war, mit gewissen Spitzen, lässt sich das auch lösen. Wie zum Beispiel der Krieg im ehemaligen Jugoslawien war. Mein Mann kommt ja ursprünglich aus Bosnien. Da kamen praktisch über Nacht etwa 90.000 Leute. Und ich glaube, man hat kaum etwas davon bemerkt. Weil da gibt eben hier viele Familien, so wie die Petrovic, die dort Wurzeln haben. Und die haben selbstverständlich den Flüchtlingen geholfen. Und das ist sehr, sehr weitgehend privat abgelaufen, hat kaum eine öffentliche Aufmerksamkeit erreicht. Das ist natürlich, je weiter die Menschen weg sind, ist das nicht so leicht, aber es ist machbar. Bei der Arbeitsmigration ist es so, ich glaube, dass Österreich schon lange im Bildungswesen Defizite hat. Die Zahl der Mangelberufe wird jeden Tag länger. Es sind fast alle Berufe in Hotellerie, Gastronomie, Freizeitwirtschaft, viele Dienstleistungen und es ist mittlerweile auch fast alle technischen Berufe. Und hier sollten wir zuerst uns um die Leute im Land kümmern, die zum Beispiel nur, sage ich, Pizza ausfahren. Die sind nicht in der Lage, einmal eine Schulung zu machen, weil sie ja täglich Geld verdienen müssen und die verdienen nicht viel. Das heißt, wenn wir wollen, dass die Leute hier im Land tunlichst gut integriert werden, dann ist diesen Leuten der Vorrang zu geben vor Neuzuzug. Das heißt, bevor Firmen wie die ÖBB oder viele andere oder auch das ganze Gesundheitswesen Krankenpflegerinnen von den Philippinen holt oder Computertechniker aus Indien oder Mechaniker aus Nordafrika, schauen wir doch einmal hier, ob es nicht Menschen gibt, die diese Arbeit ausüben können. Und ich sage, wenn jemand bereit ist, einen Mangelberuf auszuüben oder zu erlernen, dann soll man diese Schulung ermöglichen, aber dann auch mit der Verpflichtung, in dem Beruf zu arbeiten.
Zum Thema Integration, weil Sie den Begriff ja auch verwendet haben. Wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut, demografisch zum Beispiel an den Schulen in Wien, sind jetzt gerade vom österreichischen Integrationsfonds auch veröffentlicht worden, 51% aller Schüler in Wien, quer über alle Schultypen, haben eine nicht deutsche Muttersprache. In gewissen Bezirken liegt dieser Anteil bei über 70%. Kann angesichts dieser demografischen Lage zum Teil auch hier im Keplerplatz Integration noch funktionieren und wer integriert sich dann überhaupt noch wohin?
Der Staat muss sich auch hier für die Details interessieren und nicht die Schulen und die Lehrerinnen und die Eltern allein lassen. Unter diesen Kindern, die in der Statistik mit nicht deutscher Muttersprache aufscheinen, waren zum Beispiel auch unsere Kinder. Und mein Mann hat damals, wir haben natürlich Rollen getauscht, mein Mann hat damals den Hauptteil der Betreuungsarbeit geleistet, hervorragend geleistet. Und insofern war diese Sprache die erste Sprache unserer Kinder. Die haben beide auch in Deutsch mit Auszeichnung maturiert, also da war es kein Problem.
Steigt aber auch der Anteil außerordentlicher Schüler, also das ist dann schon, das klagen ja mittlerweile viele Direktoren, Lehrer auch darüber, dass das schon auch zu immer mehr Problemen an den Schulen führt.
Man muss sich anschauen, wer sind die Kinder, bei denen es quasi die erste Sprache ist, die aber genauso gut, ich sag wienerisch, plappern. Und wo sind die Kinder, die wirklich vielleicht kein Wort Deutsch sprechen? Und das muss natürlich, hier muss es gezielte Förderungen geben. Meistens, je jünger die Kinder sind, desto schneller lernen sie. Also bei Kindern im Kindergartenalter ist es meistens fast spielerisch, wie sie lernen. Je älter sie werden, desto schwieriger wird es. Aber je mehr hier ein Anteil ist, der eine intensive Betreuung braucht, desto kleiner müssen die Gruppen sein. Und da muss es Begleitlehrerinnen und Begleitlehrer geben. Und bevor wir später dann ein Problem haben, dass, was weiß ich, 20% der Kinder, wurscht welcher Herkunft, nicht sinnerfassend lesen können, ist es gescheiter, dort Geld zu investieren, als dass wir dann Menschen haben, die wahrscheinlich eher nur einen Beruf als Hilfsarbeiter ausüben können. Das heißt, mehr Begleitung in der Schule und sicher den Versuch, das aufzuzeigen. Ich sage immer den Eltern, es ist gut, wenn ein Kind Englisch lernt, Französisch lernt, Spanisch lernt. Es ist aber genauso ein Vorteil, wenn es zum Beispiel Kroatisch kann und damit wahrscheinlich jede slawische Sprache zumindest versteht. Wir haben sehr viel Handel auch mit Ländern im Osten. Und dann nützen diese Sprachkenntnisse.
Vielleicht noch letzte Frage jetzt zu diesem Themenkomplex. Sie haben ja gesagt, Flucht oder Asyl sollte sehr eng begrenzt sein. Jetzt sind natürlich in den letzten Jahren nach ganz Europa, aber auch nach Österreich, hunderttausende Menschen gekommen, migriert, die diese Kriterien eigentlich nicht erfüllen. Was muss man denn da, wie soll man denn jetzt mit denen umgehen, die nun einmal hier sind, wie es so schön heißt?
Also wie gesagt, wenn sie schon einmal hier sind, dann muss man sich um die Leute kümmern und bevor man neue holt, ja, und feststellen, wer ist integrierbar, wer ist nicht integrierbar. Aber ganz wichtig wäre es, das hat man früher öfters noch gesagt, dass man diese Fluchtursachen, vor allem die bittere Armut, schaut, woher kommt denn die. Da wird es einen Teil geben, gegen den wir wenig machen können. Aber dass zum Beispiel europäische Konzerne, amerikanische Konzerne, Rohstoffe oder auch Nahrungsmittel immer noch zu Dumpingkonditionen sich holen, ob das seltene Erden sind, ob das vielleicht der Fischfang ist. Wenn die europäischen Fangflotten, ich habe das selber gesehen in Afrika, wenn die dort die küstennahen Bereiche leerfischen mit ihren riesigen Schleppnetzen, was auch zu großen Tierquälereien führt, ersticken Delfine und Schildkröten, dann braucht man sich nicht wundern. Die meisten Leute wollen ja nicht weggehen aus ihrer Heimat. Ich glaube, solange bei den Menschen, solange sie genug zum Essen haben, ein Dach über den Kopf und einen Anteil an Kunst und Kultur, ja, warum sollen sie weggehen? Ich würde nicht weggehen aus Österreich, wenn nicht irgendwas ganz Schreckliches passiert. Und ich glaube, dass wahrscheinlich 90% der Leute sind keine Abenteurer wie der Marco Polo oder so. Ja.
Wechseln wir mal das Thema, Stichwort Corona-Aufarbeitung, ein Kernanliegen sozusagen Ihrer Bewegung. Jetzt hat die FPÖ angekündigt, sie wird einen Untersuchungsausschuss in der nächsten Legislaturperiode einsetzen, alleine, wenn sie die 25% erreicht. Die MFG hat einen außerparlamentarischen Untersuchungsausschuss gefordert. Welche Maßnahmen fordern denn Sie konkret zur Corona-Aufarbeitung?
Also wenn wir den Einzug ins Parlament schaffen, werden wir den Antrag auf einen Untersuchungsausschuss mit Sicherheit unterstützen, weil wir überhaupt, bei uns wird es keinen Clubzwang geben und wir werden Anliegen dann unterstützen, wenn wir inhaltlich übereinstimmen und nicht danach beurteilen, von welcher Partei er kommt.
Das heißt, die Brandmauer gibt es nicht?
Ich halte diesen Begriff der Brandmauer für einen großen Blödsinn, weil wenn eine Partei Dinge tut, die verboten sind, wird zum Beispiel das Verbotsgesetz verletzt oder irgendwelche Straftaten gutheißt oder anpreist, dann wäre diese Partei zu verbieten. Wenn eine Partei nicht verboten ist, dann hat das Volk zu beurteilen, wie stark diese Partei sein soll. Dass da andere sagen, aber im Vorfeld, ihr könnt sie zwar wählen, aber wir werden sie dann trotzdem irgendwie ausschließen, das halte ich eigentlich für undemokratisch. Das geht nicht.
Und haben Sie im Interview mit dem Kurier vor etwa 3 Wochen gesagt, Sie gehen schon davon aus, dass Sie einer FPÖ Stimmen wegnehmen. Was halten Sie von dem Einwand oder wie würden Sie den beurteilen, dass das möglicherweise den ersten Platz der FPÖ gefährden könnte und somit auch Themen, wo es Überschneidungen gibt, Corona, Schutz der Neutralität, eventuell dann schwächer vertreten sind?
Also wie gesagt, ich sage immer den Leuten, sie sollen bitte nicht taktisch wählen, da kommt dann fast immer ein Unfug heraus. Parteien werden so stark sein, wie das Volk das entscheidet. Und ich sage, ja, wem immer wir Stimmen wegnehmen, das ist so in einer Demokratie. Ja.
Vielleicht noch abschließend, was steht aus Ihrer Sicht, weniger als Politikerin, sondern auch als Bürgerin, bei diesen Wahlen am 29. auf dem Spiel? Ist das eine Nationalratswahl wie jede andere oder geht es doch um ein bisschen mehr? Wir bei Auf1, wir verwenden den Begriff Schicksalswahl. Ist das angemessen? Wie beurteilen Sie das?
Also ich habe das immer wieder gehört, die Schicksalswahlen. Aber natürlich geht es jetzt um sehr viel. Also vor allem glaube ich, die Corona-Aufarbeitung ist wirklich wichtig. Hier haben Parteien, die sich demokratisch nennen, ganz undemokratische Schritte gesetzt. Und wir wissen im Nachhinein auch, dass es rechtswidrig war. Wir wissen, dass es niemals eine Pandemie der Ungeimpften gab. Wir wissen, dass die Geimpften, von Impfung zu sprechen, ist überhaupt fragwürdig, aber dass diese geimpften Personen beinahe dieselbe Wahrscheinlichkeit hatten zu erkranken und dass die Erkrankten genauso infektiös waren, ob sie geimpft waren oder nicht. Und dass man Menschen hier mehr oder minder in eine Art Hausarrest dirigiert hat, dass man sich sogar unter Druck gesetzt hat, du könntest deine Arbeit verlieren oder manche haben auch die Arbeit verloren, du könntest vielleicht auch rechtlich haftbar gemacht werden, wenn du wen ansteckst. Der Geimpfte kann das ganz genauso. Und wir haben vor allem den Kindern und den alten Menschen schwersten Schaden zugefügt. Es sind Menschen depressiv geworden. Ich habe es selbst mit einer Frau im Altersheim, die ist gern und freiwillig ins Altersheim gegangen, hat ihr auch gefallen. Das letzte Telefonat, das wir vor ihrem Tod geführt haben, hat sie mich nur mehr angefleht, hol mich da raus. Ich halte das nicht mehr aus. Die Frau war mobil, die war lustig, die wollte noch ins Kaffeehaus gehen, die wollte Freunde treffen. Und das hat sie nicht dürfen. Nie wieder dürfen wir Menschen so grundlos einsperren. Und nie wieder darf es sein, dass Politiker sich da anmaßen, über alle medizinischen Erkenntnisse hinweg Menschen unter Druck zu setzen und mit Sanktionen zu belegen. Das muss aufgeklärt werden. Wie gesagt, ich bin auch dafür, dass wir natürlich, ob Menschen sich dafür oder dagegen, für oder gegen die Impfung entschieden haben, dass sie natürlich, wir müssen wieder zueinander finden, wir müssen die Spaltung überwinden. Aber die, die das federführend angeordnet haben, da möchte ich schon wissen, wer hat wann was gewusst. Und warum haben vielleicht einige Leute wieder besseres Wissen hier entschieden und damit auch eine Umverteilung letztlich bewirkt? Die Armen sind ärmer geworden und die Konzerne haben sich schamlos bereichert.
Letzte Frage, ganz kurz. Ziel ist der Einzug in den Nationalrat. Die Umfragen, sofern Sie sie für repräsentativ halten, geben das aktuell nicht her. Was für ein Ergebnis erwarten Sie sich?
Also ich hoffe, dass wir doch einziehen. Umfragen waren schon oft einmal sehr daneben. Aber was immer ist, wir werden weitermachen. Also wir sind gekommen, um zu bleiben.
Herzlichen Dank für das Gespräch.